So, ihr Lieben, erlaubt mir noch einmal an diesem Abend, möchte ich noch drei Dinge vorweg schicken. Ich bin euch die Grüße aus der Versammlung in Schladming schuldig geblieben am Sonntag und ich möchte sie doch nicht wieder mitnehmen. Sie haben mir unbekannterweise aufgetragen, dass ich euch grüßen soll. Dann möchte ich das auch getan haben. Ja, und das Zweite ist, ich möchte mich auch bedanken für die Gabe, die von euch gekommen ist. Möge der Herr euch reichlich dafür segnen. Ja, und jetzt kommen wir zu Hebräer 10 und schauen uns mal an, wie der Herr Jesus als unseren Mittler. Wir hatten ihn als Gottes Sohn, wir hatten ihn als Menschensohn und wir hatten ihn als Hohepriester. Und heute betrachten wir ihn als Mittler. Und ich möchte Kapitel 10 lesen, von Vers 11 an, wo es heißt, und jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem er meine Gesetze in Ihre Herzen gebe. Ich sie auch auf Ihren Sinn schreiben und Ihre Sünden und Ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber einer Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünden. Und nun, Vers 19, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin. Das ist sein Fleisch. Und einem großen Priester haben über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen, mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Ja, was ist ein Mittler? Ich habe mal so nachgeschlagen in so einem Lexikon, dann heißt es, ein Mittler ist ein Mittelsmann, einer, der zwischen zwei oder mehr Personen, die sich entfremdet haben, wieder freundliche Beziehungen herstellen hilft. So wird ein Mittler beschrieben, der die freundliche Beziehung wieder herstellen hilft. Und wenn wir an den Menschen und an Gott denken, dann herrschte da keine freundliche Beziehung mehr letztlich nach dem Sündenfall. Es war eine gewaltige Trennung. Der Mensch musste hinaus. Vorher ging Gott durch den Garten, der sprach mit den Menschen. Aber nach dem Fall musste der Mensch nämlich raus. Und dann hat Gott ja auch angeordnet, wie man ihm wieder nahen kann. Und wenn man in dem 11. Vers hineinschaut, in unserem 10. Kapitel, da sehen wir, wie der Verfasser dieses Briefes mit diesem Weg irgendwie abrechnet, mit dem Priestertum, mit den Opfern, mit all dem, das vorher im Volk Gottes galt. Er sagt hier, Vers 11, und jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar. Und jetzt kommt das Ergebnis, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Also dieses System, Priester, Opfer, die ganzen Zeremonien, von denen ja er jetzt im Hebräerbrief mehrmals gesprochen hat, da rechnet er ab und sagt, sie können niemals Sünden wegnehmen. Ihr Lieben, das würde bedeuten, dass ein jeder letztendlich seine Sünden noch hat, weil sie nicht weggenommen sind. Sie sind nach dem alten System höchstens zugedeckt. Und daher sagt uns die Schrift, dass was Besseres her muss. Und dieses Bessere ist der Herr Jesus. Er ist der Mittler, der Sünde nicht einfach zudeckt, sondern der sie wirklich weggenommen hat. Aber wird der Herr Jesus im wortwörtlich Vermittler genannt? Ja, wir haben in 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, wird sogar ganz stark betont, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, und ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, ein Lehrer der Nationen im Glauben und Wahrheit. Das ist Paulus, der hier bezeugt. Der Herr Jesus Christus ist der Mensch, der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Auf den wurde ja gewartet. Und solange wurde dieses alte System des Zudeckens aufrechterhalten. Es wurde also zugedeckt auf Hoffnung hin. Der Herr Jesus ist diese gewaltige Hoffnung, der eben diese Sünden wegnehmen kann und zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Aber auch der Hebräerbrief, wenn wir ans 8. Kapitel denken, redet vom Mittler. 8,6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Auch hier redet er vom Herrn Jesus als den Mittler eines besseren Bundes aufgrund der besseren Verheißungen. In Kapitel 9, Vers 15 wird auch davon gesprochen, und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Hier wird auch sehr deutlich gesagt, er als Mittler, er hat durch den Tod, indem er starb, die Erlösung von Übertretungen durchgeführt, und damit können wir die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also das war sehr notwendig. Und jetzt noch Kapitel 12, Vers 24, was den Mittler betrifft. Auch hier heißt es, dass wir gekommen sind zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Der Herr Jesus ist in diesen Dingen der Bessere, der Wahre, der Mittler, von dem dieses alte System einfach ein Hinweis war, oder ein Ausdruck. Wir warten auf ihn, wir hoffen auf ihn, und wenn er kommt, dann ist das Alte für veraltet. Aber es ist eine Frage, die uns im 10. Kapitel auch bewegt. Es ist die Frage, warum gefallen Gott die gesetzlich vorgeschriebenen Opfer nicht? Denn die hat ja er vorgeschrieben. Und das 10. Kapitel hat vorweg sehr deutlich gemacht, warum der Herr Jesus kommen muss. Die Opfer, die Brandopfer, die Sündopfer, das heißt vom Herrn, sie gefallen ihm nicht. Darum sprach ich, sagt der Herr Jesus, in der Buchrolle steht vor mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Die Opfer konnten letztlich nicht den Willen Gottes so erfüllen. Sie konnten nicht wirklich Heiligen gerecht machen. Und dieses System, mit dem es bis auf den Jesus hin getan wurde, heißt es von den Priestern, und hier müssen wir aufpassen, sie stehen bei ihrem Dienst. Jeder Priester steht erstens täglich, Vers 11, zweitens bringt er oftmals dieselben Schlachtopfer dar, und er kann sich nie hinsetzen. Er kann nie hinsitzen und sagen, jetzt ist es vollbracht. Er musste immer stehen. Er musste immer wieder neu diese Opfer bringen. Und da kommt diese gewaltige Botschaft hier eben in Vers 12, nachdem Vers 11 abschließt, niemals die Sünden wegnehmen kann, er aber. Und das ist ja, es bewegt mich. Es heißt einfach wieder nicht der Herr Jesus, sondern es heißt er aber. Nachdem er ein für allemal, heißt es bei mir. Ja? Er aber, ein Schlachtopfer für die Sünden dargebracht hat. Die Bemerkung, ein Schlachtopfer, nicht viele, nicht fortlaufend. Eines reicht aus von ihm für die Sünden. Hat er sich für immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Er konnte, nachdem er das eine Opfer gebracht hat, für immer sich hinsetzen. Das heißt also zur Ruhe begeben. Er hat es wirklich vollbracht, sagt hier der Verfasser. Die einen konnten niemals Sünde wegnehmen, aber er hat es mit einem Schlachtopfer für Sünden dargebracht und hat sich für immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Ist das nicht eine gute Botschaft, ihr Lieben? Das ist auch eine gute Botschaft für jeden Hebräer, der zuhört. Und für jeden von uns. Er hat mit einem Opfer für die Sünden für allemal dargebracht. Es kann nichts mehr hinzugefügt werden. Und er hat das im 9. Kapitel ja auch schon betont, dass er eine ewige Erlösung erfunden hat, dass er unser Gewissen gereinigt hat von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Es war klar, auch am Ende des 9. Kapitels, wo es heißt, jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, zur Abschaffung der Sünde durch ein Opfer. Ihr Lieben, lasst uns mal überlegen. Zur Abschaffung der Sünde. Mit dem einen Opfer hat er die Sünde abgeschafft. So heißt es da, Vers 26. Dann heißt es in Vers 27, und ebenso wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann heißt Vers 28, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Rettung. Er hat das mit einem Opfer ein für allemal die Frage der Sünde erledigt. Das ist unfassbar. Und er hat die Sünde erledigt, nicht nur von gestern und von heute, sondern auch schon von morgen. Er hat das ein für allemal. Das ist großartig. Das ist letztlich anbetungswürdig, nachdem man ungefähr rechnen kann, dass die Priester 1500 Jahre lang täglich diesen Dienst getan haben und sich nicht setzen konnten. Kam er als die Erfüllung und hat das mit einem Schlachtopfer für immer erledigt. Er hat sich für immer da dann hingesetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, Gott ist mit diesem Opfer zufrieden. Im Epheser 5, Vers 2, schreibt er, ist wieder Paulus, der uns das schreibt, und dann macht er uns deutlich, ich lese Vers 1 mit, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt, und dann heißt es, und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Er ist mit seinem Opfer für Gott ein duftender Wohlgeruch. Auch das hat er letztlich erfüllt. Es ist einfach großartig. Hebräer 4, Vers 14 haben wir ja betrachtet und da können wir noch einmal lesen. Da wird dann gesagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, dann heißt es, der ist durch die Himmel gegangen. Jesus, der Sohn Gottes, da ist er hindurchgegangen und hier finden wir ihn, dass er dort sitzt. Zur Rechten Gottes. Ja, er hat den Himmel durchschritten, er hat alles vollbracht und nun kann er sich da einfach hinsetzen und damit uns zeigen, das Sündenproblem habe ich ein für alle Mal erledigt. Du brauchst nichts mehr hinzuzutun, du kannst nichts mehr hinzuzufügen. Wer das will, hat nicht begriffen, was er getan hat. Gott ist mit diesem einem Opfer zufriedengestellt. Und dann heißt es in Vers 13, dass das einfach auch Folgen hat. Für die dieses Werk, das der Jesus vollbracht hat, nicht annehmen, dieses Werk der Vermittlung, heißt es da Vers 13, fortan wartet, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Das ist uns auch schon mal begegnet in dem Kapitel. Er hat sich gesetzt und jetzt wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Sie sind die Besiegten, er hat sie alle überwunden. Und sie, diese Feinde, haben das Gnadenangebot des Herrn Jesus nicht angenommen. Sonst wären sie nicht seine Feinde. Es sind die, die dieses Rettung vom Herrn Jesus einfach von sich weisen. In Vers 14 heißt es denn, mit einem Opfer hat er in weiterer Folge auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das ist der nächste Schritt. Also die Feinde wartet Schreckliches. Sie werden zum Schemel seiner Füße gelegt. Aber der das Opfer angenommen hat, der ist vollkommen gemacht. Die geheiligt werden, heißt es da. Vollkommen. Voll erledigt. Man kann einfach nichts mehr hinzufügen. Hier bezeugt er, was an uns geschehen ist. Er hat uns geheiligt. Er hat uns vollkommen gemacht. Wenn wir jetzt in Römerbrief denken, Römer 8, Vers 16, dann ist da die andere Seite von uns, die ja auch sehr wichtig ist, die Seite Römer 8, Vers 16. Da heißt es, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hier haben wir das sogenannte innere Zeugnis. Das brauchen wir uns nicht einzureden, dass wir Kinder Gottes sind, sondern der Geist Gottes bezeugt das in uns. Wir sind Gottes Kinder. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann gehören wir zur Familie Gottes. Dann gehören wir zur Familie Gottes. Und wenn der Jesus so von uns spricht, dass wir Kinder Gottes sind, dann kennen wir ja die Familienrechte. Wenn ein Kind was anstellt, dann bleibt es immer noch Mitglied der Familie. Selbst wenn die Eltern sagen würden, weil du das getan hast, jetzt bist du nicht mehr mein Sohn, sie könnten ihn verstoßen. Aber rechtlich gesehen bleibt er immer noch das Kind. Du kannst da nicht davonstehen. Ich denke, Gott macht das mit uns auch. Wir sind Gottes Kinder. Wenn wir das sind, wenn der Geist Gottes in uns dieses Zeugnis gibt, dann bleiben wir das. Ein für allemal. Nicht, weil wir die Werke bringen könnten, sondern weil er das alles auf einmal erledigt hat. Ein für allemal. Wie macht uns das froh? Während im Alten Testament, der nie wissen konnte, David betet einmal, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir, diese Sorge. Er hat das bei Saul miterlebt, wie Gott den Geist von ihm nahm. Aber als Gottesdienst haben wir den Geist Gottes immer bleibend in uns. Er kann sich in uns zurückziehen. Wir können ihn beleidigen, wir können manches machen. Aber er verlässt uns nicht mehr. Das ist, wovon Jesus uns letztlich freigemacht hat, mit der Sorge. Aber hier in Hebräer 10 ist eben vollkommen gemacht, die geheiligt werden, die abgesondert werden, die letztlich für den Himmel bestimmt sind. So heißt es doch hier, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich Ihnen richten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe. Ja, uns hat der Herr seinen Heiligen Geist in das Herz gegeben. Und wir haben die Vergebung der Sünden auf der Grundlage dieses Bundes. Wir kommen unter diesen Segen. Wie ist es gut, wenn wir wissen, uns ist vergeben. Da ist nichts mehr da, was letztlich gegen uns spricht. Das ist dieses Gewaltige hier. Und das führt dazu, was dann im Vers 19 heißt, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Ja? Vorher haben wir gelesen, der Jesus hat den Himmel durchschritten. Jetzt dürfen wir lesen, wir haben Eintritt in das Heiligtum. In die Kapitel vorher haben wir gelesen, dass wir zu dem Thron der Gnade kommen können. Dass uns der Himmel offen steht. Weißt du, wenn das ein Hebräer liest, wenn das ein Hebräer so vor sich hat, wie muss doch eigentlich letztlich sein Herz erwärmt werden? Er kannte die Stiftshütte. Er kannte, dass alles umzäunt war. Und wenn er da hineinkommen wollte, musste er einmal ganz rumgehen und über den Vorhof da hineingehen. Da gab es eine Tür. Aber zu dem Thron konnte er nicht kommen. Da konnte selbst ihr Hohepriester nur einmal im Jahr hinein, um das Blut da hinein zu sprengen. Und da liest du auf einmal, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Dann steht da, durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu. Es ist, wenn es nicht dastehen würde, würde man das gar nicht wagen auszusprechen. Wir haben Eintritt in das Heiligtum. Wir können guten Mutes dahintreten. Eine gewaltige Sache. Weil das Blut des Herrn Jesus für uns redet. Er hat das alles vollbracht. Und deswegen heißt es hier auf dem neuen Weg, auf dem lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang, da wird betont, das ist sein Fleisch, dadurch können wir da hineingehen. In Johannes 1, Vers 14 hat es doch geheißen, dass er Fleisch annahm. Er wurde Mensch. Und die Herrlichkeit unseres Gottes konnte nicht einfach am Fleisch gesehen werden. Da war der Herr Jesus eher der Verachtete, wie Jesaja 53 sagt. Nur der Glaube konnte hindurchschauen. Drei Jünger haben auf dem Berg kurz diese Herrlichkeit leuchten gesehen. Sie waren überwältigt, so dass sie letztlich von dem Berg nicht mehr runter wollten. Paulus hat einen Blick in die Herrlichkeit getan, als er sagt, ich war entrückt, im Leib oder außerhalb, das weiß ich nicht. Und er hörte und er sah, und Gott musste ihm Pfad im Fleisch geben, damit er sich nicht überhebt. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns das mal fest einprägen. Ich habe Eintritt in das Heiligtum, in den Himmel selbst, durch das Blut Jesu. Ich habe Zugang zum Thron der Gnade, um dort meine Anliegen kundzutun. Aber ich habe dahin Eintritt, wo der Herr Jesus ist. Da ist er hineingegangen, heißt es da. Er ist ja dort. Wenn wir Kapitel 6, Vers 19 und 20 vor Augen haben, dann sehen wir ihn da hineingehen. Die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, das ist unsere Hoffnung, dann heißt es Vers 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ein Vorläufer ist einer, der vorausläuft und dann sagt, jetzt kommen noch mehr. Und der Herr Jesus ist in den Himmel hineingegangen als Vorläufer und sagt, Vater, es kommen noch mehr. Es kommen noch die, die du mir gegeben hast. Es kommen die, die den Namen angerufen haben, die sich rufen ließen. Es ist einfach gewaltig. Und da ist er als Vorläufer hineingegangen. Und jetzt heißt es hier, wir dürfen da hinschreiten. Haben Eintritt in das Heiligtum. Mose hat das irdische Heiligtum nach dem Bild, das ihm gezeigt wird, gebaut. Als er vom Heiligtum wegging, herauskam, leuchtete sein Angesicht. Er musste es verbergen, weil es ja verging. Wir dürfen hineingehen in das Heiligtum. Aber wenn die Herrlichkeit über den Heiligtum war, dann konnte niemand hineingehen. Aber wir dürfen hineingehen. Ja, manchmal stehst du vor so einem schönen, großen Schloss und du denkst, da würde ich jetzt gerne hineingehen. Da steht drauf, Privatbesitz, kein Zutritt. Aber was ist das Schloss gegen den Himmel? Wir haben einen Himmel, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und da steht keine Tafel, kein Zutritt. Da wird einfach gefragt, ob du zur Familie Gottes gehört. Gehörst, wenn wir so es ausdrücken dürfen. Ob der Herr Jesus dein Retter ist. Und das muss für die jüdischen Leute schwer gewesen sein, als sie merkten, der Herr Jesus war gekreuzigt. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Da offenbart sich was. Das dürfen wir gar nicht sehen. Und dabei, da war dahinter so eine große Botschaft. Der Weg ist frei. Du kannst hineingehen. Du kannst es fassen. Ach, darüber sollte man, ich denke, viel mehr nachdenken, was das bedeutet. Ich habe nicht nur Zugang zum Thron der Gnade, um für rechtzeitige Hilfe zu bitten, sondern ich darf hineintreten in das Heiligtum. Es braucht keine Priestermittler mehr. Durch den Herrn Jesus. Ja. Und wenn ich daran denke, dass es dann von ihm heißt, eben auch mit der Sünde, dass sie für immer weggetan ist, dann habe ich doch ein gutes Gewissen. Sie ist nicht mehr zwischen Gott und mir. Ja. Das, was so dargestellt ist im Alten Testament, dass der Bock die Sünde aufgeladen wird und er trägt es weg in die Wüste. Und der andere wird geschlachtet und das Blut wird hineingetragen. Das hat der Herr Jesus alles erfüllt. Und wenn dann die Stelle kommt, wo es heißt, dass der Herr Jesus unserer Sünden nie mehr gedenken wird. Nie mehr. Was ist das für eine Freudensache? Es wird keine Sünde zwischen mir und ihm stehen, wenn ich diesen Erdkreis verlasse. Es ist, wenn ich sterbe plötzlich, es ist nicht so, dass ich in Sünden sterbe. Der Jesus hat das erledigt. Und Gott sagt nicht, ich werde mal vorübergehend darüber wegsehen. Nein, er sagt, ich werde nie mehr daran gedenken. Also wenn du deine Sünden bekennst, wenn du Zuflucht nimmst, bedenke das. Er steht zu seinem Wort. Er wird nie mehr der Sünde gedenken. Wenn er mein Heiland ist, wenn er mein Mittler ist, ja, ein Mittler muss ja immer etwas bringen. Ein Mittler zwischen den Völkern, die da vermitteln, der bringt immer einen Kompromiss mit. Der geht zu dem Politiker, zu dem König und sagt, schau mal, ihr könnt nicht Krieg führen. Können wir nicht irgendwie uns einigen? Der ist bereit, ein Stück entgegenzukommen. Kommst du auch ein Stück entgegen? Und wie glücklich ist der Vermittler, wenn er dann kommen kann und der Weltöffentlichkeit verkündigen kann, der Krieg findet nicht statt. Aber das war bei Jesus ganz anders. Er hat nicht zu Menschen gesagt, kommst du Gott ein Stück näher? Willst du das? Verzichtest du darauf? Sondern der Herr Jesus wurde als Mittler, der durch sein Werk alles, was offen war, alles hat er bezahlt und alles, was gegen Gott stand, hat er weggeräumt. Er hat sich gegeben. Und das ist der echte Mittler. Und ihr kennt die alten Heilslieder, die drücken das ja so oft aus. Er hat uns die Freimütigkeit gegeben, um einzutreten ins Heiligtum durch sein Blut. Und dann steht doch da Vers 21, und wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Hier steht nicht, wie vorher, was wir gestern hatten, dass er sich dort für uns verwendet. Sondern hier steht der andere Ausdruck, einen großen Priester haben. Steht nicht Hohepriester. Einen großen Priester über das Haus Gottes. Ja? Und dann heißt es doch an anderer Stelle, das Haus Gottes sind wir, die sich bekehrt haben, die Gottes Eigentum geworden sind. Und darüber, über diesem Haus steht der Herr Jesus. Über diesem Haus ist er der große Priester. Für dieses Haus ist er zuständig. Für dieses Haus hat er die ganze Verantwortung. Unter seiner Leitung, unter seiner Führung dürfen wir Gott dienen. Und es sind drei Dinge oder drei Konsequenzen, die sich letztlich daraus ergeben. Die erste ist hier in Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit einem wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens und die Herzen besprengt, so gereinigt von bösem Gewissen, den Leib abgewaschen mit reinem Wasser. So lasst uns hinzutreten mit einem wahrhaftigen Herzen, einem ehrlichen Herzen, einem von Wahrheit durchdrungenen Herzen, in voller Gewissheit, in voller Überzeugung des Glaubens. Die Herzen besprengt, geheiligt durch das Blut Jesu, gereinigt vom bösen Gewissen. Der ganze Mensch ist hier betroffen und wir können so hinzutreten in dieses Heiligtum. Er hat diese Heiligung bewirkt, er hat das alles vollbracht und nun dürfen wir uns einfach immer, wenn wir Gott nahen, dürfen wir stille werden und uns auch überprüfen. Ist es so? Und das zweite lasst uns, heißt das Bekenntnis der Hoffnung, unbeweglich festhalten. Festhalten, weil wir leben ja in den letzten Tagen und Verschiedenes versucht uns, dass wir die Hoffnung nicht festhalten. Es gibt viele Nöte, es gibt viele Sorgen, es gibt viele Enttäuschungen, es spricht oft so vieles dagegen. Aber der Verfasser ruft diesen Hebräern zu, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Die Überzeugung, diese Vertrautheit, das Bekenntnis, dass Jesus unser Heiland ist. Das Bekenntnis, dass sein Blut für uns ausreicht, dass er uns damit reingewaschen hat, dass er uns damit versöhnt hat, dass er uns damit erkauft hat. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Auch das Bekenntnis, dass er wiederkommt. Das Bekenntnis, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er lebt. Das, was man versucht, aus unseren Augen wegzurücken, da werden wir aufgefordert, also tretet hinzu. Und das Zweite, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Lasst er nicht durcheinander bringen, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Festhalten an den Verheißungen. Wenn der Herr Jesus einfach sagt, dass er wiederkommt, dann kommt er wieder. Wenn er sagt, er ist zu dem Vater gegangen und er würde dort Wohnungen bereiten, wenn sie nicht da wären, dann lasst uns daran festhalten. Wenn er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und sie uns vergibt, dann lasst uns daran festhalten. Lasst uns dadurch bewegen mit einem Aber. Und das dritte ist Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben. Wisst ihr, was dann Vers 24 steht, aufeinander Acht haben. Das heißt nicht für den anderen ein Polizist sein. Das heißt, auf den anderen Acht haben. Wenn jemand schlecht sieht und du gehst neben ihn her und dann kommt eine Stufe, dann heißt es, dass du dem anderen darauf aufmerksam machst, pass auf, jetzt kommt eine Stufe. Oder da kommt ein Auto. Also da ist eine Gefahr. Habt aufeinander Acht. Acht haben heißt sehen, wenn der andere traurig ist, mutlos ist. Wenn er aufhört zu kämpfen. Wenn er nicht mehr kann. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und dann wird uns zugefügt, lasst uns zur Liebe anreizen. Ja. Wie kann man zur Liebe anreizen und zu guten Werken? Wenn du mal Gast bist und dann du erlebst, wie die Liebe des Gastgebers dir entgegenkommt, dann reizt er dich damit an, dem gleich zu machen. Dann machst du das auch. Ja? Und wenn du als Gastgeber erlebst, den Segen, der kommt, wenn man Gäste hat und wenn man dabei auch Opfer bringt, wenn das auch einem etwas kostet, aber wenn du den Segen erlebst bei anderen, dann lässt du dich anreizen, auch Gastgeber zu sein. Das schöne Beispiel ist ja bei David, als die Stiftshütte, als diese Bundeslade von den Philistern heraufgebracht wird und wieder ein Mann dann stirbt, weil er es angefasst hat und niemand wollte die Lade letztlich haben. Sie war eine Gefahr. Aber das Haus, wo die Lade gebracht wurde, das Haus war gesegnet. Und was wollte David haben? Er wollte die Lade haben, dort in Jerusalem. Sie haben den Segen gesehen. Lasst uns anreizen, indem wir Liebe üben, Liebestaten setzen, indem wir aufeinander Acht haben oder behilflich sind, zu guten Werken. Ja? Zu guten Werken. Ja? Das ist was Großartiges. Und dann wird hinzugefügt, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen. Ihr Lieben, der Verfasser wusste, und das gab es vielleicht damals auch schon, aber dass auch in unseren Tagen es einige gibt, die das Zusammenkommen versäumen. In der Anmerkung heißt es, das Zusammenkommen aufgeben. Das heißt ja so viel, ich gehe nicht mehr dahin. Wie oft hört man, ich kann doch alleine auch Christ sein. Ich kann doch alleine meine Bibel lesen. Gedanken zur Bibel kann ich aus den Kommentaren holen. Ich brauche also die Zusammenkunft nicht. Aber wenn es da steht, du sollst sie nicht versäumen oder verlassen oder aufgeben, hier steht nicht in Klammer, aber wenn mir meine Geschwister nicht passen, oder wenn die nicht tun, wie ich will, dann bleibe ich einfach weg. Ihr Lieben, da ist die große Gefahr. Also ich habe viele Geschwister, leibliche Geschwister, aber ich muss euch eines sagen, ich konnte sie mir nicht aussuchen. Gott hat sie einfach gegeben. Und wir sind manchmal so verschieden. Ich konnte mir meine Frau aussuchen, ja, aber meine Geschwister nicht. Und ich kann auch meine Geschwister in der Gemeinde nicht aussuchen. Sie sind immer neben mir. Ja, aber Paulus hat ein gutes Rezept für uns. Auch was die Geschwister betrifft. Dem Guten denket nach. Du wirst deine Geschwister lieben, wenn du das Gute in ihnen findest. Ich meine, etwas in ihnen zu finden, wofür du Gott danken kannst. Das schafft in der Beziehung Freiheit. Ja, verlasst das heute Zusammenkommen einfach nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, dass umso mehr, je mehr der Tag näher kommt. Ja. So mehr der Herr Jesus sein Tag kommt, und der kommt jeden Tag näher, sollten wir einander ermuntern, die Zusammenkunft nicht zu versäumen. Vielleicht bist du heute Abend da und denkst, ja, er hat mir eigentlich nichts Neues gesagt. Vielleicht denkst du sogar, er hat etwas anderes gesagt, wie ich das verstehe. Ist ja auch alles möglich. Aber hast du auch daran gedacht, dass jemand neben dir sitzen kann, der ermuntert ist, dass du da bist? Selbst wenn wir nichts mitnehmen, bin ich eine Ermunterung für den, der neben mir ist. Oder du sagst zu jemandem, der fragt dich, gehst du heute in die Zusammenkunft? Und du sagst, nein, ich bin heute müde, ich gehe nicht. Und der sagt sich dann, ja, ich bin eigentlich auch müde, ich gehe auch nicht. Er wäre aber gegangen, wenn du gegangen wärst. Und das ist jetzt Praxis, was ich sage. Ja, lasst uns einander ermuntern. Wenn du von der Zusammenkunft redest, erzähle das Gute. Erzähle nicht, dass der in der zweiten Reihe eingeschlafen ist und geschnarcht hat, weil es für ihn so langweilig war. Sondern erzähle, was Gott dir in dem Moment heute hier gesagt hat. Du, mir hat der Herr heute ermuntert. Wenn du das machst, dann wirst du andere anreizen, auch die Zusammenkünfte wieder zu besuchen. Und ich denke, hier heißt es nicht umsonst, macht, ermuntert euch umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Sehen wir den Tag kommen? Können wir ihn nicht sehen? Der Jesus sagt den Juden einmal, schaut, ihr könnt das Wetter beurteilen, alles könnt ihr machen. Und da könnt ihr das nicht beurteilen? Wir sollten doch jeden Tag bereit sein. Wenn der, von dem wir jetzt die Tage gesprochen haben, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Retter, der Mittler, wenn er jetzt wiederkommt, dann sollten wir das in unserem Herzen festfassen. Ja, also diese drei Lass uns sind die Anwendung aus dieser ganzen Geschichte, die wir betrachtet haben. Lasst uns in voller Gewissheit des Glaubens, Herzen besprengt, mit einem reinen Gewissen, am Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Nicht aufgeben, denn das war die Gefahr, an die hier der Verfasser schreibt, dass sie das Christentum aufgeben und zurückgehen in das Judentum. Und dann wäre es mit ihnen letztlich vorbei. Und die haben nicht nur für mich Verantwortung, sondern auch für den anderen, der dem Herrn nachfolgt. Lasst uns einander zur Liebe anreizen, zu guten Werken. Lasst uns die Zusammenkunft nicht versäumen. Und lasst unsere Augen darauf gerichtet sein, dass unser Herr bald wiederkommt. Er kommt. Und wohl uns, wenn ich stelle vor, er würde jetzt kommen. Würdest du nicht froh sein, dass du in der Zusammenkunft warst, als der Herr kam? Es wäre doch ein schrecklicher Augenblick, wenn du mitbekommst, meine Geschwister sind zusammen. Und der Herr ist gekommen. Und ich bin am falschen Ort. Ich beschäftige mich mit den Falschen. Es gibt schon welche, die nicht kommen können. Das ist keine Frage. Aber wir reden ja von denen, die in der Gefahr stehen, einfach aus irgendeinem Grund nicht zu kommen. Ich möchte euch einfach ermuntern, ihr lieben Geschwister hier in Refrath, verlasst doch die Versammlung nicht, sondern richtet euch nach dem Herrn Jesus aus. Es muss nicht immer alles so sein, wie ich es will. Es muss so sein, wie mein Herr im Himmel es will. Es ist seine Zusammenkunft. Und er ist in der Mitte. Und ich darf mich nach ihm ausrichten. Und oft denke ich, die Geschwister, wenn sie eine Kritik haben, warum beten sie nicht für den Bruder, für die Schwester? Das ist doch weit besser, als immer klagen. Andere anstecken. Das ist einfach ein Gift. Fang an zu beten. Ja. Wie der eine Bruder mal, jetzt mache ich aber Schluss, der gesagt hat, er wollte sich beschweren beim Herrn über einen Bruder, der so lau geworden ist. Er ist so lau geworden. Und der Herr hat ihm in der Geschichte deutlich gemacht, schau mal sein Leben an. Wie hat er für mich gebrannt? Warum betest du nicht für ihn? Ist ihm dann im Traum bewusst geworden. Warum bete ich nicht für meinen Bruder? Ich beschwere mich. Dabei hat er einmal so gebrannt für den Herrn. Warum ist er in diese Situation gekommen? Geschwister, lasst uns dann aufeinander zugehen. Füreinander beten. Das Angesicht in die richtige Richtung bringen. Hier kannst du auch ein Stück Mittlerschaft spielen, sein, ja. Ihn wieder ermuntern, wieder zurechtbringen für deinen Heiland. Der Herr möchte ja dich und mich gebrauchen. Aber das Wichtigste ist, lass uns, denn wir haben Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Wir haben Vergebung. Wir haben dort unseren Heiland. Wir dürfen selber dahin kommen. Und am Ende der Tage unseres Lebens werden wir dann doch einmal, was wir jetzt im Glauben dahin gehen können, werden wir dann in Wirklichkeit hingehen. Wir werden ihn schauen, den wir geliebt haben, den wir gedient haben. Gott segne euch. Amen.